Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 42. Episode des Netzpodcasts. Und auch in dieser 42. Episode sprechen wir nur über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz und leider nicht über die endgültige Frage nach dem lebenden Universum und dem ganzen Rest. In dieser Folge sind die Themen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mit Bezug zur Privatsphäre in speziellen Verschlüsselung, über ein Osterdrama, über eine mögliche Backdoor in Open-Source-Software und darüber, dass Google Milliarden von Browserdaten vernichten muss. Wir nehmen am Freitag, 5. April 2024 auf. Ich bin Jörg.
Mein Name ist Kire.
Und mein Name ist Sven. Ich übernehme dann gleich und zwar mit der Besprechung zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte mit der alles entscheidenden Frage, wo ist denn eigentlich der Sitz? Und dann sagt mir nicht 42.
Der EGMR ist in Straßburg zu Hause.
Absolut zutreffend. Und wer ist der EGMR? Der EGMR ist ein Gericht, was 1959 in Straßburg von den Mitgliedstaaten des Europarates gegründet wurde, um die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention sicherzustellen. Der EGMR tagt seit 1998 regelmäßig und ist dazu da, dass Bürger sich, wenn der nationale Rechtsweg erschöpft ist, sich an den EGMR wenden können und dann prüfen lassen können, ob die Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vorliegt. Die Zahl der Richter entspricht genau der Anzahl der Mitgliedstaaten, derzeit 47, aber die Anzahl der Mitgliedstaaten hat sich im letzten Jahr reduziert und zwar um -1 auf 46, weil nämlich die Russische Föderation nur bis zum 16. September 2022 Mitglied des Gerichtshofes war.
Also sind Sie ausgeschlossen worden oder sind Sie ausgetreten?
Sie sind ausgeschlossen worden aus dem, dem Ausschluss aus dem Europarat sind Sie nicht mehr Mitglied der oder nicht mehr Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die noch anhängigen Klagen aus Russland in der Anzahl über 17.000, die werden noch behandelt.
Das wird noch eine Zeit dauern, nehme ich an.
Ja, das ist mitunter auch ein Grund, wieso das Gericht krass überlastet ist, wieso dass die Verfahren viele Jahre dauern. Wir haben ja auch ein Verfahren, das anhängig ist in Straßburg, die Beschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und wir sind da im September 2018 sind wir an den EGMR gelangt. Und wir haben noch immer keine Urteile.
Nee, aber also genau, die Schweiz ist auch Mitglied. Deshalb hat man die Möglichkeit, so sehr man ja manchmal auch diskutiert, wie man mit europäischen Rechtsinstitutionen umgeht aus Schweizer Sicht. Aber an den EGMR kann man sich wenden als Schweizer. Aber der EGMR hat letztens erst zwei Fälle entschieden, und zwar in diesem Jahr. Einmal zur Verjährung von Asbestfällen, also zu Schadensersatzansprüchen und zu Racial Profiling ist ebenfalls in diesem Jahr eine Entscheidung gefasst worden. Ich glaube, demnächst anstehend ist...
Klimaseniorinnen.
Klimasenioren könnte demnächst kommen.
Sind wir gespannt.
Genau, aber wir reden jetzt nicht über Klimaseniorinnen, sondern über eine digitale Thematik, und zwar das Recht auf Privatsphäre und die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Eingereicht wurde diese im Jahre 2019 und betraf die Kommunikation via Telegram. Kurz zum Sachverhalt. Der russische Geheimdienst hatte im Jahre 2017 Telegram aufgefordert, die technischen Informationen offenzulegen, um die Kommunikation, die auch die verschlüsselte Kommunikation zu überwachen, und hatte dazu 6 Mobilfunktelefonnummern vorgelegt, die mit einem Telegram-Account entsprechend verknüpft waren, und wollte dann von Telegram die entsprechenden Entschlüsselung haben. Die Telegram hat sich dagegen gewehrt oder verweigert, dieser Offenlegung nachzukommen, und hat gesagt, dass es halt die Personen den geheimen Chat eingeschaltet haben, also diese Verschlüsselung bewusst aktiviert haben, und dass man da entsprechend die nicht herausgeben könne, weil wenn man die herausgibt, dann würden nicht nur der Zugriff auf diese 6 Personen möglich sein, die der russische Geheimdienst wollte, sondern auf sämtliche Chats. Hat das russische Gericht, natürlich hat das russische Gericht nicht überzeugt. Und die Ordnung, die Offenlegungsanordnung blieb bestehen. Dagegen hat dann der jetzige Beschwerdeführer mit 34 anderen Beschwerde eingelegt. Die ist abgewiesen worden. Dann ist er zum Moskauer Stadtgericht gegangen, ist auch abgewiesen worden, hat zweimal wohl zum Kassationsbeschwerde erhoben, ist ebenfalls abgewiesen worden, da zum Schluss beim obersten Gerichtshof der Russischen Föderation. Und da dann der Rechtsweg erschöpft war, hat er sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt mit dem Hinweis auf Verletzung von Artikel 8 und Artikel 13. Wir haben euch die EGMR auch entsprechend verlinkt oder verlinken die. Der Europäische Gerichtshof sagte, ja, Klage ist zulässig, man darf den anrufen. Und die Argumentation ist interessant. Man kann dann in dem Urteil, da haben wir auch eine übersetzte Fassung lesen, der Antragsteller trug halt vor und sagte, dass jede Offenlegung der Verschlüsselung die Privatsphäre von ihm und von allen anderen Telegram-Nutzern beeinträchtigen würde und dass es keine wirksame Garantie gegen Willkür enthalten würde, wenn man den Verschlüsselungsmechanismus offenlegen würde. Die Regierung dürfte auch Stellung nehmen und hat vorgetragen, dass der behauptete Eingriff eine Grundlage im innerstaatlichen Recht hätte und dann ja nur zum Tragen kommen, wenn es um Straftaten ginge, unter anderem wenn Personen sich verschworen haben oder über Ereignisse oder Aktivitäten, die die nationale, militärische, wirtschaftliche oder ökologische Sicherheit der Russischen Föderation gefährden.
Totschlagargument und ziemlich breit.
Nachvollziehbar aus staatlicher Sicht entsprechend zu argumentieren. Dann wurde weiterhin vorgetragen, dass ja die Offenlegung der Verschlüsselungsschlüssel an den FSB nicht bedeuten würde, dass die jedermann beim FSB zugänglich gemacht würden, sondern man würde natürlich nur die 6.
Nein, also das Vertrauen in solche Organisationen ist so immens, dass sie dann schlussendlich nichts Böses anstellen werden.
Aber aus juristischer Sicht ist natürlich erstmal jedes Argument erlaubt.
Ja.
Ein gutes, erlaubtes drittes Argument war noch von der russischen Regierung, dass sie gesagt haben, dass der Eingriff, und jetzt zitiere ich, Zitat Beginn, in einer demokratischen Gesellschaft notwendig, Zitat Ende, sei, um das legitime Ziel der Terrorismusbekämpfung zu erreichen.
Also Demokratie scheint ein dehnbarer Begriff zu sein, zumindest in Russland.
Genau, also soweit der Vortrag im Verfahren. Die Entscheidung ist dann relativ eindeutig, also inhaltlich eindeutig ausgefallen und tatsächlich auch lesenswert, weil sie so ein paar Grundsätze, die wir gleich besprechen können, auch für zukünftige Verfahren festhalten könnte. Es wurde halt festgestellt, dass das die bloße Speicherung von Daten, die das Privatleben der Betroffenen, Privatleben einer Person betreffen, einen Eingriff in Artikel 8 EGMR darstellen kann, dass die Speicherung des Inhalts aller Internetkommunikation und der damit verbundenen Kommunikationsdaten durch eine Organisation oder Behörde den Beschwerdeführer in seinem Recht auf Achtung seines Privatlebens und seiner Korrespondenz beeinträchtigt. Dann wurde weiter ausgeführt, dass die Maßnahme hier in diesem Fall nicht auf eine bestimmte Person beschränkt war, sondern jede Person hätte unterschiedslos betreffen können, die entsprechend Telegram nutzt, und dass dagegen die Regierung kein Argument oder Information vorgelegt hätte, die geeignet wäre, des Vortrages, des Antrages zu widerlegen, dass der hätte Maßnahmen ergreifen müssen, dass nicht alle Nutzer davon betroffen sind. Also da konnte der russische Staat dann offenbar den EGMR nicht überzeugen. Und schlussendlich, dass halt der in dem vorliegenden Fall die Möglichkeit bestanden hätte, die Internetkommunikation gezielt und heimlich zu überwachen. Ergebnis war, eine Verletzung von Artikel 8 ist entsprechend festgestellt worden, weil das Gericht zu dem Schluss gekommen ist, dass im vorliegenden Fall die gesetzliche Verpflichtung, die Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln, Gefahr läuft, dass Anbieter solcher Dienste den Verschlüsselungsmechanismus für alle Benutzer schwächen. Sie steht daher in keinem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck. Das Gericht hat sich dann leider, also insofern aus rechtlicher Sicht, leider nicht mehr mit der Frage befasst, ob noch ein Verstoß gegen Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention vorliegt, also der Frage, ob eine wirksame Rechtsverfolgung möglich ist. weil das Gericht gesagt hat, brauchen wir nicht mehr entscheiden. Wir haben ja schon Artikel 8 entschieden. Dem Antragsteller ist, sind keine 10.000 Euro als immaterieller Schaden zugesprochen worden, die er haben wollte, weil gesagt wurde, dass allein die Feststellung des Europäischen Gerichtshofes eine ausreichende gerechte Entschädigung für etwaige immaterielle Schäden darstellen würde.
Nice, auch interessant.
Ein für ihn gutes Urteil bekommen, deshalb braucht er kein Geld. Deshalb so die entsprechende Feststellung gibt eine abweichende Meinung eines Richters, der der Meinung war, man hätte über Artikel 13 auch noch entscheiden müssen und hätte dann auch die Frage des, der Entschädigung vielleicht anders behandeln müssen.
Okay. Auch wenn ihr jetzt keine Entschädigung bekommen habt, habt ihr wenigstens das Urteil schön ausgedruckt bekommen, damit er sich das an die Wand hängen kann, so als Entschädigung, oder?
Nein, also ich gehe davon aus, dass er das Urteil entsprechend ordnungsgemäß ausgefertigt bekommen hat, aber wohl nur in englischer Sprache. Soweit das die Entscheidung. Was denkt ihr dazu? Wie ist eure Auffassung? Weil es kann ja durchaus, und das wird halt aktuell auch diskutiert, dass diese Grundsatzentscheidung auf weitere Fälle wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung oder auch die geplante Chatkontrolle der EU Auswirkungen haben kann.
Sicherlich auf die Chatkontrolle, weil es da ja auch um die inhaltliche Auswertung geht und auch um die Überwachung von allen Personen, die durch Forstung nach gewissen Inhalten und da eben auch nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgehebelt werden soll durch dieses Client-Side-Scanning. Wobei da ja eben zu sagen gilt, dass es ja am Ende des Tages dann nicht darauf ankommt, wo die Überwachung stattfindet, ob sie auf meinem Gerät oder auf der Übertragung oder auf einem Server passiert. Das ist dann für die Verletzung der Grundrechte ja unerheblich. Bei der Vorratsdatenspeicherung, ich habe da ein paar Stichworte, die du erwähnt hast aus dem Urteil mit dem Anlasslosen und flächendeckend, das und auch die Metadaten scheinen irgendwie auch erwähnt zu werden. Also das würde dann auch etwas Richtung Vorratsdatenspeicherung deuten.
Ich finde es ein sehr wichtiges Urteil, vor allem auch, weil es die Aussage macht, die Waffe, die man einsetzen darf, muss in einem Verhältnis zu dem stehen, was man untersuchen oder ausspielen oder will. Weil es gibt gute Gründe, gewisse Personen zu überwachen. Also das müssen wir ganz klar sagen. Aber es muss immer in verhältnismäßig sein. Du hast es ja selber gesagt, ich glaube, zitiert, es ist nicht gewährleistet, wenn man ihnen diese Möglichkeit gäbe, dem russischen Staat, dass er das dann auch gezielt oder im verhältnismäßig anwenden. Das ist das Problem mit diesen goldenen Hintertürchen. Man kann es natürlich nur für einen Fall benutzen und behaupten, für sonst überhaupt nichts, aber das ist de facto nicht glaubhaft oder auch nicht möglich, das zu gewährleisten. Wenn die Tür mal offen steht, dann ist das eine wunderbare Einfallstor, um den Menschen komplett zu überwachen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns gegen die anhaltslose Überwachung, gegen die Vorratsdatenspeicherung wehren. Es steht nicht im Verhältnis zu dem, was man erreichen will.
Also insofern könnte das Urteil tatsächlich so ein Präjudiz auch für Folgeurteile oder Folgeentscheidungen zur Vorratsdatenspeicherung sein. Das Mittel stimmt nicht mehr im Verhältnis zu dem, wie viele Menschen davon oder wie viele Personen davon betroffen sind. Und die Entscheidung stützt sich halt gerade darauf, dass sie sagt, dass die Vertraulichkeit der Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist und dass Nutzer von Telekommunikations- oder Internetdiensten eine Garantie haben müssen, dass ihre Privatsphäre und Meinungsfreiheit gewährleistet sind und es dann nur gelegentlich andere legitime Mittel geben kann, halt bei Straftaten und so weiter. Aber diese Überwachung oder Dauerkontrolle so vorsorglich mal zu überwachen, könnte tatsächlich nach dem Urteil deutlich schwieriger sein für Staaten. Man muss aber auch dazu sagen, du hast das Urteil ja erwähnt oder die Verfahrenslaufzeiten.
Mhm.
Wenn ein Staat eine Vorratsdatenspeicherung einführt und in Deutschland ist sie ja auch mehrfach eingeführt worden und bis sie dann für unwirksam erklärt wird, vergehen ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und in der Zeit wird natürlich unrechtmäßig genutzt.
Ja, wobei jetzt eben gerade im Fall von Deutschland, wenn es ein Verfassungsgericht gibt, das urteilt in der Regel oder im Verhältnis ziemlich schnell. Auch der EuGH, der Europäische Gerichtshof, urteilt im Verhältnis ziemlich schnell. Und da hinkt dann der EGMR schon deutlich hinten nach. Also das ist dann auch ganz klar ein Nachteil aus Schweizer Perspektive, dass wir eben kein Verfassungsgericht und kein EuGH haben.
Ja, also der EGMR hat ja faktisch eine andere Aufgabe als jetzt ein nationales Verfassungsgericht. Die Klage Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, die dauert da halt auch 7 Jahre, ne? Zwischen Entscheidung. Also da ist ein bisschen Zeit vergangen. So. Also ist natürlich immer schneller als jetzt vielleicht EGMR. Ansonsten als Institution meines Erachtens schon wichtig, weil sie natürlich auch den Menschen aus Staaten wie Russland eine Möglichkeit gibt, einfach einen effektiven Rechtsschutz zu erhalten, den man jetzt aus Schweizer Sicht höchstwahrscheinlich auch anders oder auf andere Weise bekommen kann. Dann erstmal herzlichen Dank für die Diskussion. Und ich hatte ja gerade gefragt, so ein bisschen oder so, wir hatten gerade diskutiert, ob Staaten immer versuchen, die Kommunikation zu überwachen. Und über einen sehr krassen Backdoor-Fall, der zu Ostern im Osternest lag und die Netzgemeinschaft aufgeschreckt hatte, wird jetzt Jörg berichten.
Herzlichen Dank, Sven. Und ja, aufgeschreckt ist wahrscheinlich schon was untertrieben. Also in der Community der Experten war die Hölle los. Die Drähte liefen heiß, es wurde diskutiert, nachgeforscht, debattiert, wer was ist genau passiert, haben wir es im Griff etc. Und auch mit Leuten, denen ich gesprochen habe, gesagt, ja, der Komet ist ganz knapp an der Erde vorbeigeschrammt, also der virtuelle Komet. Um was geht es genau? Es wurde versucht, in eine relativ wichtige Bibliothek der Linux-Systeme Schadcode einzufügen. Jetzt muss man wissen, ein Großteil des Internets, etwa 5 von 6 Servern, laufen auf Linux und wären somit die Ziele gewesen, wenn dieser Angriff erfolgreich gewesen wäre. Und jetzt muss man sich das ein bisschen anders vorstellen, als man das meistens hört von Hackern, die mit irgendeiner Zero-Day-Lücke oder was ausnützen, sondern hier wurde ein anderer Angriffsweg benutzt, nämlich das sogenannte Social Engineering. Ein Linux-System besteht aus unzähligen Paketen, die sich die verschiedensten Aufgaben aufteilen, von Bilder generieren, Drucker ansteuern, überprüfen, ob ein Benutzer etwas machen darf oder nicht. Die werden von unterschiedlichsten Personen gewartet, maintained, die Verantwortung übernehmen. Teilweise sind das ganze Teams, die dann den Code auch weiterentwickeln, neue Features machen. Und manchmal sind das ja schon fast einsame Einzelkämpfer, die so ein Paket unter sich haben und darauf schauen, dass das gut funktioniert. Und ein solches Paket, die XZ-Bibliothek, war jetzt nun das Angriffsziel. Wohlgemerkt, bemerkt hat man es jetzt über Ostern, aber der ganze Angriff hat im 2021 angefangen. Und zwar sehr sanft und zwar wirklich bewusst langsam aufgebaut, eben Social Engineering. Man will das Vertrauen der wichtigen Personen ergattern, ergaunern, erschleichen, um dann den Schadcode oder den Schaden anzurichten. Und zwar hat sich damals wirklich unter einem Pseudonym jemand einen Account erstellt und angefangen, ein bisschen mitzuarbeiten bei den verschiedenen Paketen, unter anderem auch bei diesem XZ-Bibliothek. Und das ist noch kein Problem, weil der Maintainer dieses Pakets, der muss immer noch alle Änderungen, die jemals eingepflegt werden sollen, noch begutachten und sagen, ja, ich sehe den Grund, warum man das macht, das ist sauber, das wird stabil bleiben, ich vertraue dem. Aber ja, weil das halt eine einzelne Person ist, ist das für den auch ein riesiger Aufwand, jedes Mal das zu überprüfen, Einzelkämpfer. Und die anderen, diese neuen User, die sich so hilfsbereit erklärt haben, die haben dann irgendwann gesagt, hey, du siehst ja, wir sind konstruktiv, wir helfen dir, gib uns doch die Möglichkeit, da ein bisschen mehr Kompetenzen zu erhalten und diese Änderungen selber einzupflegen. Und das wurde über eine längere Zeit mit verschiedenen gefakten Accounts gemacht und auch erfolgreich. Also mit der Zeit durften sie selber Änderungen einpflegen und jetzt kommt es ein bisschen noch kritischer. Sie haben es dann auch hinbekommen, dass gewisse Testroutinen, die den neuen Code überprüfen, auf Fehler oder auf Malware, ausgeschaltet wurden. Das kann in bestimmten Szenarien sinnvoll sein, weil eine gewisse Funktion halt ein guter Code ist, aber eine Alarmmeldung auslösen würde. Aber auch das haben sie über genügend Zureden und ja eben Social Engineering hinbekommen. Und das heißt, so etwa März 23 hatten sie das System oder die Umgebung so weit, dass sie genügend Vertrauen hatten, die Testmechanismen gewisse ausgeschaltet wurden und dann konnten sie anfangen, den Schadcode in diese Bibliothek einzuprogrammieren, so dass es nicht mehr so viele Leute so aufmerksam hinschauen, ob das wirklich anständige Änderungen sind oder nicht. Und das haben sie dann auch gemacht. Jetzt, was ist genau der Trick, den sie benutzen? Extrem viele Server im Web draußen müssen ja irgendwie gewartet werden. Das heißt, es braucht einen Zugriff von außen über die sogenannte SSH-Bibliothek. Also völlig legitime Zugriffe, loggt sich jemand ein, macht Wartungsarbeiten, überprüft die Systeme, Updates, geht wieder raus, alles bestens. Um das Login erfolgreich zu bestehen, schickt man ein Datenpaket diesem Daemon hin. Das ist verschlüsselt, komprimiert. Der entpackt das, der entschlüsselt das, schaut das, ob du die Rechte hast, ob du darauf zugreifen darfst und gibt dir den Zugriff oder verweigert ihn. Und sie haben jetzt diesen Code so ergänzt, dass in ganz bestimmten Fällen das nicht nur eine Überprüfung ist, ja, nein, sondern Teil dieses Codes als Programm interpretiert wird, das dann mit Root-Rechnern, also mit einem vollständigen Rechner über den ganzen Rechner ausgeführt werden kann. Wohlgemerkt, es musste vom richtigen Person signiert werden, also es war eine sehr exklusive Hintertür, die sie einprogrammiert haben. Und von dem her auch nicht sichtbar für Externe. Wenn du dieses neue Version dieser Bibliothek getestet hast, dann hätte er dir niemals diese Rechte gegeben, weil du hattest den falschen Schlüssel, die falsche Signatur dazu. Das heißt, es war auch relativ schwierig, das in einem Testszenario zu entdecken. Und zudem haben sie selber den Testcode auch noch, den Code in Testdaten untergebracht, so dass es eigentlich nochmals schwer war, das zu entdecken. Und das haben sie vor, also jetzt März 24 gemacht und dann auch angefangen, die verschiedenen Linux-Distributionen aufgefordert, hey, nehmt doch unsere neueste Version, die ist besser, schneller oder was auch immer, nehmt ihr euer Programm auf, damit alle eure Nutzer sie dann möglichst schnell bei ihren Geräten live installieren. Jetzt muss man sagen, gewisse Distributionen haben das gesagt, ja, wir machen es mal in der Testversion, im Unstable, aber wir warten noch. Andere haben es tatsächlich akzeptiert und auf ihre Systeme gestellt und da werden gewisse Rechner entsprechend mit der Software ausgeführt worden. Und jetzt kommt der liebe Zufall zu unserer Rettung. Ein einzelner Programmierer, Andres Freund, der bei Microsoft arbeitet, aber auch an der Datenbank PostgreSQL mitarbeitet, hat bei sich seine neueste Version etwas ausprobieren wollen, schauen, ob das funktioniert, wie die Leistung ist etc. Und er hat eine dieser Vorabversionen der Linux-Distribution genutzt, die eben jetzt diese neue Bibliothek drin gehabt. Und er hat festgestellt, dass sein Login in dieser Testphase etwa eine Dreiviertelsekunde dauert anstatt eine Viertelsekunde. Das war der einzige Hinweis, den er hatte. Und weil er halt irgendwie, keine Ahnung, in der Stimmung war oder irgendetwas, das Magengefühl flau war, die Nackenhaare aufgestanden sind oder was auch immer, weil, seien wir ehrlich, in 9 von 10 Fällen hätte er gesagt, ja, das schaue ich mir später an und das wird irgendetwas sein, das ist nicht das, was ich jetzt machen wollte. Aber er hat gefunden, so, irgendetwas stimmt hier nicht. Und dann ist er reingegangen. Warum ist das jetzt plötzlich langsamer? Was hat sich im Vergleich zu meinem System vor, keine Ahnung, vor einer Woche geändert? Und hat dann auch über das Netz etc. andere angefragt, hey, wisst ihr etwas davon, warum geht das etc.? Und dann hat man plötzlich gemerkt, dass irgendetwas bei dieser Autorisierung nicht mehr ganz sauber ist. Und dann sind die Drähte über Ostern heiß gelaufen, weil dann immer gedacht, hey, warte mal, das könnte ein Problem sein. Und ja, also die ganze Netzgemeinde war aufgeschreckt. Die Distributionen, die das schon implementiert haben, haben gemerkt, oh, der Code ist vielleicht doch nicht so sauber, wie wir denken. Haben den Quellcode angeschaut, die Testdaten etc. und gemerkt, hey, da will uns jemand ein Hintertürchen, so wie es vorher von dir in deinem Fall von Russland her gewünscht war, ein Hintertürchen eingebaut und wir haben es noch nicht bemerkt oder erst jetzt. Es wurde dann sehr schnell reagiert, also man hat dann erst wieder böse gesagt auf die Vorgängerversion als neueste Version ausgegeben, so damit so wieder alle Updates den Fehler rausnehmen. Aber irgendwie war es schon sehr dramatisch, wie das gemacht wurde, Social Engineering-mäßig, und wie eigentlich ein Zufall, eine zufällige Beobachtung einer halben Sekunde, das Ganze auffliegen ließ. Wenn ihr noch genauer nachlesen wollt, wer wann wo genau was gemacht hat, wir haben euch in den Shownotes drei Links drin, einerseits das heißt von heisse.de, ein bisschen sehr detailliert, NZZ von einem Reporter Mäder sehr gut gemacht, aber meine Empfehlung ist von Marcel Waldvogel auf das Netz ist politisch, dnip.ca. Der hat das wirklich sehr gut aufbereitet, weil es ist ein halber Krimi, der hier abgegangen ist. Ja, wahrscheinlich nicht für einen Kinofilm geeignet, weil man würde hauptsächlich Computerbildschirme sehen, also die Szenerie.
Aber es hat ein Happy End.
Aber es hat ein Happy End, ja, also. Aber ich sage jetzt mal, so sehr IT-Drama werden kann, hier hatten wir es mit einer sehr langen Vorlaufzeit und einem glücklichen Happy End.
Ja, schon noch krass, auch wenn man sich vergegenwärtigt, welche Software betroffen ist. Also dieser SSH-Daemon, der kommt auf jedem Unix- und Linux-Server vor. Ohne den kann ich nicht auf das System zugreifen. Sobald ich über das Netz darauf zugreifen möchte, brauche ich den. Und das heißt im Umkehrschluss ja auch da wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, wie groß das der Prozentanteil der Internetserver auf Unix- und Linux-Systemen basiert.
Also zum hier noch eher ergänzen, sonst haben wir das nächstes Mal in der Rückmeldung. Also deine Frage, sind etwa 5 von 6 Servern sind Linux-betrieben etc. Es ist nicht die SSH-Bibliothek selber, sondern diese XZ-Bibliothek, die von einigen Distributionen bei SSH-Daemon dazugenommen wird, um noch ein bisschen eine bessere Systemintegration zu bekommen. Aber ja, es wäre eine massive Anzahl von Servern betroffen.
Aber die scheint auch dann relativ wichtig zu sein.
Oh ja.
Wenn dann so ein einzelner Programmierer so, keine Ahnung, im Keller sitzt und der programmiert da rum und dann, so ist es schon ein bisschen scary, oder? So, dass eine einzelne Person, man muss ja Vertrauen zu dem haben, dass der jetzt wirklich gute Dinge und keine, also der könnte ja selber irgendwie so ein Bösewicht sein und sagen.
Das ist tatsächlich ein Problem oder ein Fakt dieser Open-Source-Community. Die Arbeit ist extrem stark verteilt. Es wird eben in kleinen Paketen gearbeitet, die eine Funktionalität haben. Und man nutzt die anderen Pakete, ohne genau exakt zu wissen, wer genau dahinter steckt. Und jetzt ein solches Paket, wenn das mal sauber läuft, da muss man eben nicht mehr groß ändern. Und das ist nicht dort, wo die spannenden Änderungen passieren. Also ich sage jetzt, keine Ahnung, ein neues Videoformat einzuprogrammieren oder Algorithmen. Das zieht mehr Leute an, wo dann eine Heerschar von Leuten draufschauen und sagen, hey, was der da macht, das sieht aber nicht koscher aus. Es gibt tatsächlich so viele kleine Pakete, die extrem viel Arbeit verrichten, unauffällig sind und auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, uninteressant aus Sicht eines Entwicklers. Es funktioniert ja. Wieso muss ich da jede Woche draufschauen, ob es immer noch funktioniert? Und das ist tatsächlich auch schon bei anderen Angriffen oder Malware-Attacken im Open-Source-Bereich das Problem gewesen, dass irgendwo ein Einzelner ein bisschen zu viel Verantwortung auf seinen Schultern hat.
Ja, wobei bei diesen Fällen es dann so war, dass es einfach Fehler drin hatte und die dann nicht entdeckt worden sind, weil halt eben diese einzelne Person oder vielleicht auch eine kleine Gruppe sich irgendwie zuständig fühlt und das dann entsprechend übersehen wird. Und in diesem Fall ist es ja aber noch die zusätzliche Dimension, dass da tatsächlich dann mit böswilliger Absicht eigentlich das Projekt unterwandert worden ist.
Also es ist wirklich eine Social Engineering-Attacke und das ist häufig einer der besten Vektoren. Man versucht, das Vertrauen bei jemandem zu erschleichen, dass das Mail, das man erhalten hat, vertrauenswürdig ist, dass es von der eigenen Bank kommt und man den Link anklicken darf. Nein, ihr dürft ihn nicht anklicken, geht immer auf die Webseite eurer Bank, loggt euch ein, ihr werdet dort die Nachrichten nochmal sehen.
Das Problem ist natürlich schon so, dass es im Prinzip eigentlich zu wenig Leute gibt, die sich um ganz elementare Bibliotheken und Programme kümmern, die auf unglaublich vielen Systemen zum Einsatz kommen.
Jetzt meine Frage, Jörg, wer ist es denn gewesen?
Also es hat vor allem zwei Pseudonyme, zwei Namen. Wie gesagt, ich könnte, der eine ist Gia Tan und der andere heißt Hansen, ja, irgendetwas. Hans Jansen, genau.
Sind das echte Namen oder sind das so Pseudo? Also die sitzen nicht, die kennen sich auch nicht, ne?
Nein. Oder? Also es gibt schon Gruppen, die sich kennen. Es gibt auch Treffen, wo man mal zusammenkommt, aber es gibt sehr viele, die das halt in ihrer Freizeit nebenbei machen und auch nicht gar nicht das große Interesse haben, die Leute als Person zu kennen. Sie wollen mitarbeiten.
Den ganzen Erdball verteilt.
Ja, vielleicht auch gar nicht die Ressourcen haben, irgendwie an das Jahrestreffen der Postgres-Entwickler zu kommen. Das kostet ja auch Geld, oder? Nein, das sind wahrscheinlich Fake-Namen. Man weiß nicht mal, ob das eine Person ist, die mehrere Accounts erstellt hat und so angegriffen hat. Was ich eher schätze, ist, vor allem weil es über 3 Jahre wirklich sanft aufgebaut wurde und doch einiges an Wissen braucht, wo man was wie einschleusen kann. Also zum Beispiel den Schadcode in den Testdaten unterzubringen, das ist nicht ganz trivial, würde ich jetzt mal einschätzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so eine große, wenn nicht sogar eine staatliche Organisation dahinter steckt, die sich ein Hintertürchen einbauen wollte und das mal wahrscheinlich, ich schätze mal, wenn es jetzt gelungen wäre, ich glaube nicht, dass das in den nächsten 2 Wochen eingesetzt worden wäre. Das hätten wahrscheinlich ein bisschen gewartet, bis es in wirklich allen Distributionen verteilt ist, damit wirklich jeder Server, der das nutzt, ein potenzielles Angriffsziel ist und man dann erst dann den roten Knopf gedrückt hätte. Das wurde mit Geduld aufgebaut, dieser Angriff.
Was wäre denn das Ziel? Einmal wüten im Internet?
Unter Umständen, also das wäre eine Variante, dass man vielleicht noch den Code so erweitert hätte, dass man einen auf Länder oder auf gewisse Ländergruppen eindämmen kann oder zumindest halbwegs eindämmen kann. Und dann könntest du, sagen wir jetzt mal, die NATO ist nicht bei allen Ländern gleich beliebt, dann könntest du alle NATO-Staaten, denen das Internet mal für mehrere Tage wahrscheinlich massivst vermiesen. Also wenn plötzlich synchron ein Großteil der Internetrechner in die Knie geht, wird das Wiederaufbau des Internets länger dauern. Das ist nicht innerhalb 2 Stunden erledigt.
Ja, aber das Interessante ist ja schon, dass es ja dann eine Hintertür ist, die du ja nicht zeitlich lange verwenden kannst. Also du beginnst sie auszunutzen und in dem Moment, wo das bekannt wird, dass es diese gibt und ausgenutzt wird, wird sie geschlossen. Also das heißt, du hast eigentlich nur eine kurze Chance und dann wirklich zu wüten. Also du machst dann eine große Aktion in einer kurzen Zeit und führst die aus.
Sag mal, die Verunsicherung, wenn jetzt so Normalbürger davon betroffen, also muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ne? Wenn dann mein Internet ausfällt, dann fühlt man sich ja schon so ein bisschen armlos. So. Ja. Und wenn halt das dazu geführt hätte, dass ich sag's mal, in halb Europa Internet ausfällt.
Oder gewisse Services nicht mehr funktioniert. Das andere, und das ist jetzt ein bisschen die Frage, wäre die Infektion nur auf Internetrechner gewesen oder wäre es noch weitergegangen, dass man einfach im Stillen versucht dann von diesen Rechnern Daten über User oder Produkte etc. abzusaugen, um das für einen anderen Angriff als Grundlagenmaterial zu verwenden. Dann könnte man es über eine längere Zeit verwenden. Aber dann ist natürlich die Frage, wie gut sind so Firmenserver und andere geschützt gegen diese Art von Angriff?
Also typischerweise wirst du eher die kleinen und mittleren Server erwischen, weil sobald du in einer Unternehmung dann die Webserver betreibst, da hast du keinen Port, der im Internet, also da kannst du an den SSHD nicht zugreifen aus dem Internet, sondern das sind halt typischerweise die kleineren Webserver, die irgendwie bei Hetzner oder bei sonst irgendeinem Hoster stehen, die eben dann typischerweise über diesen Port 22 oder SSH, die man hört, erreichbar sind und eben nicht die in Unternehmensnetzwerken stehen.
Also ich hoffe schon, dass größere Firmen oder ich sage jetzt mal auch Hersteller von Waffen, Forschungsinstitute etc. besser abgeschottet sind gegen außen und nicht einen
Definitiv. Aber es werden genügend Ports offen sein. Also da müssen wir uns auch keine Illusion machen.
Ja, und dann hast du eben die Möglichkeit von Industriespionage zu machen oder Nutzerdaten, die du dann wieder für Erpressung und Ransomware-Attacken gebraucht hast und. Aber ich schätze jetzt mal so wahrscheinlich so Doomsday-mäßig einmal richtig knallen lassen im richtigen Moment. Um aufzuzeigen, dass der Staat dich nicht beschützen kann, dass er nicht fähig ist, sein Internet zu betreiben. Und Verschwörungstheoretiker wären darauf aufgesprungen.
Also andere wahrscheinlich auch, ne? Weil halt wenn halt einer der Schurkenstaaten schafft, so das Vertrauen in staatliche Institutionen oder das Vertrauen, dass hier der Staat ja schon dein Internet sichert oder das bereitstellen wird, also selbst wenn es bloß deine Firmenwebseite ist von einem kleinen KMU, machst du dir natürlich schon Sorgen, ne?
Vielleicht werden wir es noch erfahren, wer dahinter gesteckt hat.
Wenn ja, hört es bei uns.
Dann machen wir noch das Zweifel 42, oder?
Machen wir noch das dritte Thema. Und zwar, wie angetönt, geht es darum, dass Google viele, viele Daten vernichten muss. Und zwar Daten über Surfverhalten von Benutzerinnen des Internets. Und zwar geht es hier um den Browser Chrome von Google und den sogenannten Incognito-Modus. Beim Incognito-Modus, der ja auch in anderen Browsern, zum Beispiel Firefox Private Window genannt wird, geht es darum, dass beim Schließen des Fensters oder des Browsers alle lokal gespeicherten Daten gelöscht werden. Also diese Daten, das sind dann die Cookies, das ist die History, also der Browserverlauf, das ist auch der Cache, also lokal zwischengespeicherte Daten, die automatisch wiederverwendet werden können und nicht jedes Mal neu aus dem Internet geladen werden müssen. Also das heißt, das sind alle Informationen, die eben lokal im Browser drin sind, die werden jedes Mal, wenn wir die Session schließen, werden diese Daten gelöscht. Nun gehen fälschlicherweise viele Leute davon aus, dass sie im Incognito-Modus auch unerkannt sich im Netz bewegen können, also anonym surfen können. Und wenn man den Namen anschaut, Incognito-Modus, dann lässt sich das schon vermuten oder nahelegen, dass dem tatsächlich so ist, dass ich halt eben inkognito mich im Netz bewegen kann. Es gibt wohl seit einiger Zeit, wenn man den Incognito-Modus startet oder dieses Private Window öffnet, eine Hinweisseite, die diesen Modus und die Funktionen beschreiben. Aber wer liest diese Hinweise schon und versteht sie auch? Also das sind dann halt nochmals andere Dinge. Und nun gibt es eine Sammelklage. Die wurde 2020 in den USA eingereicht, die eben genau dies bemängelt, also diese unklare oder irreführende Information. Die Sammelklage ist nun mit einem Vergleich zu Ende gegangen zwischen den Klägerinnen und Google. Der Vergleich hat einen Wert von 5 Milliarden Dollar. Die Summe setzt sich zusammen aus dem Wert der Daten, die Google nun löschen muss und die das Unternehmen nicht mehr sammeln darf. Also das heißt, es ist nicht ein Betrag, der bezahlt worden ist, sondern der sich eben aus dem Wert dieser Daten zusammensetzt. Google verpflichtet sich auch, 5 Jahre lang standardmäßig in Chrome keine Third-Party-Cookies mehr zu speichern. Das heißt, standardmäßig ist Chrome seit dem Gerichtsverfahren, also es wurde während dem Verfahren bereits so eingestellt, dass im Incognito-Modus diese Third-Party-Cookies geblockt werden, dass also keine Cookies von eingebundenen, fremden, dritten Servern verwendet werden, die eben auch typischerweise von Tracking- oder Werbenetzwerken verwendet werden. Wobei hier noch anzumerken ist, dass Google ja auf Druck der Behörden, insbesondere in der EU, dabei ist, Third-Party-Cookies komplett abzuschaffen. Wir haben auch bereits einmal darüber gesprochen in der Episode 37, wer sich für dieses genauer interessiert. Interessant ist auch, und das war mir auch nicht bewusst, das ist jetzt in diesem Urteil auch beschrieben, dass Google seit 2020 einen X-Client-Data-Header bei jeder Browseranfrage mitsendet. Also das heißt, das ist eine Information, die jedes Mal, wenn eine Seite aufgerufen wird oder ein Bild nachgeladen wird oder irgendeine Information von einem Webserver angefragt wird, dann werden gewisse Statusinformationen mitgesendet. Und jetzt war Chrome so programmiert, dass eben ein sogenannter X-Client-Data-Header mitgesendet wird. Und der wird aber nur gesendet, wenn er an einen Server von Google geht, also an google.ch, google.com oder youtube.com zum Beispiel. Und dieser Header beinhaltet eine ID und er wurde von Google auch verwendet, um festzuhalten, ob die Person im Incognito-Modus gesurft ist. Also das ist jetzt eigentlich eine sehr interessante Information, die hier auch nochmals beschrieben worden ist. Sie wurde auch schon früher in gewissen Artikeln erwähnt, aber jetzt ist das auch hier eben in diesem Vergleich, in dieser Sammelklage nochmals aufgetaucht.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also wenn ich im Inkognito-Modus irgendeine Webseite ansurfe, dann weiß sie nicht, dass ich im Inkognito-Modus bin. Aber wenn ich YouTube oder Google Suche im Inkognito-Modus ansteuere, dann wissen die das.
Also der X-Client-Data-Header, der wird immer mitgesendet an die Google-Sender, ob im Inkognito-Modus oder nicht. Und er kann aber auch verwendet werden, oder so ist es in diesem Urteil erwähnt, dass man anhand von diesem Header feststellen konnte, ob die Person im Inkognito-Modus gesurft worden ist oder nicht. Und das wurde dann mitunter in den Daten, in den Logfiles von Google mit abgelegt.
Aber nur Google konnte das herausfinden?
Aber nur Google, weil dieser X-Client-Data-Header ja nur an Google-Server gesendet worden ist. Genau.
Dann wissen Sie also, wer jetzt gerade Inkognito nach irgendwelchen Rezepten oder Materialien oder was auch immer surft.
Habt ihr schon mal von diesem X-Client-Data-Header gehört?
Nein, muss ich ganz offen gestanden, nein.
Nein, ehrlicherweise war ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich immer dachte, das macht ja keinen Sinn aus Sicht des, also von Google ja sowieso nicht, dass sie dir einen Inkognito-Modus anbieten, wo sie keinerlei Daten von dir sammeln und überhaupt nichts speichern würden. Weil wenn dem so wäre, dann wäre das Geschäftsmodell von Google ja ein bisschen kaputt.
Also es hat schon seinen Vorteil, also wenn du jetzt irgendeine Webseite ansteuerst mit Inkognito-Modus, dann können sie dich nicht direkt mit einem früheren Besuch der Webseite in Verbindung bringen. Es gibt auch da Tricks, wie man das doch wieder eine Reidentifikation zu machen, aber das ist dann schon eher anspruchsvoll. Ich sage jetzt mal, der normale Webshop wird das nicht machen. Also du kannst hier dann gewisse Dark Patterns, die vielleicht der Webshop hat, austricksen, indem du eben als völlig neuer, unbelasteter User dort ankommst und sie dich nicht wiedererkennen. Aber natürlich, Google lebt von Daten und es ist ja nur schon eine Aussage, ob du eine bestimmte Suchanfrage im klassischen Modus machst oder im Inkognito-Modus. Also es ist ja eine bewusste Entscheidung, dieses Inkognito-Tab zu eröffnen.
Ja, das ist genauso. Also ich verwende den auch noch gerne, eben gerade darum, wenn ich mal auf derselben Webseite mit einem anderen User einwählen möchte, dann ist das genau das Mittel der Wahl, weil da halt eben dann dies genau möglich ist, weil da eben die Cookies und das Login dann entsprechend noch nicht gilt und ich eben die Möglichkeit habe, mit einem anderen Account anzumelden. Ja, was das Urteil auch noch sagt, ist, dass jetzt Google auch noch ein zusätzlicher Satz in dieser Startseite vom Inkognito-Modus aufführen muss, der eben darauf hinweist, dass halt tatsächlich dennoch noch Daten übertragen werden, und zwar eben insbesondere an die besuchten Websites. Also da müssen ja die Cookies auch noch funktionieren und dass Google auch weiterhin Daten sammeln kann. Ja, vielleicht jetzt noch als Abschluss. Die Funktion hat sicher seinen Wert. Man darf den Inkognito-Modus aber dann auch nicht überbewerten. Eben insbesondere ist man eben nicht unerkannt, nicht anonym im Internet unterwegs. Also insbesondere halt die IP-Adresse ist dem Server vis-à-vis bekannt, weil ich ja eine Verbindung dahin mache und diese auch die Daten an uns zurücksenden möchte. Wenn man das nicht will, also das unterbrechen möchte, die IP-Adresse nicht bekannt geben will, also wirklich unerkannt im Netz sich bewegen möchte, dann ist sicherlich die einfachste Variante, sich einen Tor-Browser zu installieren und mit dem zu surfen. Der hat den Vorteil, dass nicht nur ein Stellvertreter gewählt wird, sondern das sind drei. Die werden auch zufälligerweise gewählt. Das heißt, auch ein Server, der im Tor-Netzwerk agiert, nicht die Möglichkeit hat, meine Anonymität aufzuheben. Dies jetzt im Unterschied, was man sonst auch typischerweise verwendet, das sind VPN-Dienste, die eben dann nur zu einem Dienst gehören und eben tatsächlich die Möglichkeit haben, die Anonymität aufzuheben, da es eben ja nur einer ist, der eben genau weiß, woher das die Anfrage kommt, wo sie hingeht und entsprechend dann ja eben wie gesagt die Anonymität aufheben kann. Daher ist die Wahl des VPN-Dienstes eine entscheidende. Also da sollte man sich etwas schlau machen, wenn man tatsächlich anonym surfen möchte.
Noch zur Klärung, also wenn ich einen anderen Browser benehme, Firefox zum Beispiel, Safari oder auch einen Brave, dann ist der Incognito-Modus etwa der gleiche, es werden auf die lokalen Daten gelöscht, aber die haben keinen, diesen X-Client-Data-Header, den kennen die wahrscheinlich gar nicht.
Nein, das ist eine Spezialität ausschließlich von Chrome, von diesem Google-Browser und natürlich von allen abgeleiteten Browsern, die auch auf der Chrome-Engine basieren, aber nicht zum Beispiel Firefox.
Also wir hatten ja gerade, also zu der Frage zum Tor-Browser, Jörg hat ja gerade berichtet, wie man über eine gewisse Zeit auch so Institutionen oder eigentlich sichere Prozesse ja unterlaufen kann. Ist denn der Tor-Browser dann so sicher, wenn man anonym surfen möchte? Also wenn ich mir vorstelle, dass man da also Geheimdienst oder sonst wer
Perfektion oder wird es nicht geben. Auch der kann irgendwo noch Fehler drin haben, aber er gehört sicher zu den besseren gewarteten Projekten. Wenn man eben das so verschleiern will, dass das der Staat oder dies oder jener nicht mitbekommt, ist wahrscheinlich im Moment der Tor-Browser das Mittel der Wahl. Er ist nicht geeignet, um irgendwelche Online-Games zu spielen oder Video zu schauen, weil er macht ja wirklich einen Riesensprung durch die Welt, bevor er am Ziel ankommt. Also die Geschwindigkeit ist eher mittelmäßig. Aber ich sage jetzt mal, für so Recherchen, Textbasierten etc. ist das Mittel der Wahl. Und bei den VPNs muss man einfach dem Anbieter vertrauen, dass der dicht hält und auch gegen juristische Angriffe seitens des Staates auch dann, dem entgegenhält und sagt, nein, wir geben die Daten nicht raus. Perfektion gibt es leider nicht auf dieser Welt, auch nicht im Internet. Dann kommen wir zu den Kurznachrichten und den Fundstücken. Ich darf anfangen. Und zwar will ich in den USA die Polizei wissen, wer welche YouTube-Videos angesehen hat. Oder besser gesagt, ein spezifisches. Sie haben nämlich einen User, den sie nur unter dem Pseudonym, unter dem Account kennen, einen Link zu einem Video geschickt, in der Hoffnung, dass er das anschauen wird und möchte jetzt von YouTube wissen, wer dieses Video in einer bestimmten Zeit dann angeschaut hat, um dann wahrscheinlich all diese Leute irgendwie zu überprüfen, könnte das der oder der sein. Ich muss ehrlich sagen, finde ich eine kreative Methode, aber wenn man bedenkt, wie schnell, wie viele Leute ein Video anschauen, ist das dann wieder sehr nahe an der anlasslosen Massenüberwachung.
Also, ich habe auch gestaunt, wie viele Leute da jetzt plötzlich ins Visier gekommen sind.
Ja, das ist, ja eben, wenn es ein Video wäre, wo noch 10 Leute das geschaut haben, könnte man ja, aber es ist also kreativ, aber sehr grenzwertig, die Methodik.
Die zweite Kurznachricht betrifft einen Artikel von Inside IT. Hier geht es um einen Text, in dem die Zürcher Datenschützerin die Teilrevision des Polizeigesetzes im Kanton Zürich kritisiert. Es ist ein ziemlich interessantes Thema. Es werden zurzeit oder in diesen Jahren sehr viele Polizeigesetze in der Schweiz in den Kantonen revidiert. Da hat es sehr viel Überwachungskompetenz drin und wir werden sicherlich in einer der nächsten Folge etwas tiefer ins Thema einsteigen. Das werden wir dann auch mit Rahel machen. Rahel ist ja auch beteiligt aus ihrer Tätigkeit im Parlament in Luzern an der dortigen Überarbeitung.
Und last but not least kommt von mir ein Fundstück, was irgendwie auch mit Ostern zusammenhängt. Denn es wurde auf einmal die souveräne digitale Infrastruktur wiederentdeckt und wiedergefunden, nachdem diese ja schon frühere Anläufe hatte und eigentlich die Swiss Cloud ja schon fast gescheitert war. Ich darf zitieren, auszugsweise aus der Motion 24.3209. Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesrevision vorzulegen, damit der Bund den Aufbau einer souveränen digitalen Infrastruktur einschließlich eines Cloud-Dienstes und einer eigenständigen Austauschplattform vorantreiben, mitfinanzieren, steuern und überwachen kann. Also zurück zu alten Diskussionen.
Wir kommen noch zu den Veranstaltungen. Ich möchte auf den nächsten netzpolitischen Abend hinweisen. Am Donnerstag, 18. April 2024, wie gewohnt im Debattierhaus Karl der Große in Zürich. Der Titel: Wem gehören die KI-Trainingsdaten? KIs brauchen ja Unmengen von Daten, die von überall herkommen. Das heisst, es sind auch sehr viele Dinge dabei, die von Künstlern erschaffen wurden oder Autoren, Werke, Gedanken, Talente etc., das ein, doch ein bisschen ein geistiges Eigentum darstellt. Und die Frage ist jetzt ja, wie, was bedeutet das für Trainingsdaten? Professor Florent Duvenin von der Universität Zürich wird dazu referieren, was es mit diesen Vorwürfen auf sich hat, wie man unter welchen Umständen solche kreativen Leistungen von Dritten verwenden kann. Oder was ist, wenn plötzlich ein Chatbot-Stil, Texte im Stil eines bekannten Autors schreibt. Wie gesagt, Donnerstag, 18. April im Karl der Große, Türöffnung 19 Uhr, Bar ist dann auch bereits geöffnet und um 7:30 geht es dann so richtig los. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.